Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Atlas ist ein Film, der in der kommenden Woche bei uns in den Kinos anläuft und es ist das Kinodebüt von David Navrat. Susanne, du hast ihn gesprochen.
Genau, bei dem Film Atlas geht es im Prinzip darum, es ist im Kern eine Vater-Sohn-Geschichte. Möbelpacker Walter, gespielt von Rainer Bock, arbeitet bei einem Speditionstrupp, der Zwangsräumung vollzieht. Eines Morgens soll er also eine Wohnung miträumen und ein junger Mann steht vor ihm, von dem er glaubt, dass es sein Sohn ist, den er verlassen hat, als der Sohn 4 Jahre alt war. Walter ist nun hin und her gerissen zwischen seinem Job, diese Zwangsvollstreckung zu vollziehen, und sich seinem Sohn anzunähern. Und über dieses Dilemma erfahren wir dann im Laufe des Films einiges von der Lebensgeschichte des Vaters, der eben auch im Gefängnis saß und mit sehr, sehr viel Schuld zu kämpfen hat. Er trägt stoisch diese Last auf seinen Schultern. Und der Titel Atlas ist natürlich auch ein Spiel mit der Figur des Atlas aus der griechischen Mythologie, der das Himmelsgewölbe am westlichsten Punkt der damals bekannten Welt stützte. Der ganze Film ist auch eine interessante Studie, ja, so einer Männerarbeitswelt und des Umgangs dieser Männer untereinander. David Navrat ist mit diesem Kinodebüt gleich zweimal für den Deutschen Filmpreis nominiert, der ja in 2 Wochen vergeben wird. Und zwar auch in zentralen Kategorien, nämlich für das beste Drehbuch. Und Rainer Bock ist nominiert für die beste männliche Hauptrolle. Und David Navrat, als ich ihn getroffen habe, hat sich eingangs erstmal dazu geäußert.
Ja, es ist ein großes Glück. Ich meine, überhaupt so wahrgenommen zu werden mit dem Film. Es ist einfach toll. Und auch einerseits natürlich von der Branche, von Kollegen und Kolleginnen. Und natürlich erhofft man sich dadurch auch noch mehr Aufmerksamkeit, dass der Film aus seinem Schatten tritt und gesehen wird. Also wir haben uns tierisch gefreut.
Im Prinzip ist es ja eine Vater-Sohn-Geschichte. So beginnt Walter, den Rainer Bock spielt, meint bei einer Zwangsräumung seinen Sohn zu erkennen, den er seit Jahrzehnten nicht oder 20 Jahren wahrscheinlich so nicht gesehen hat. Und dann kommen aber auch so andere Themen mit hinein, die dann eher gesellschaftspolitischer Natur sind, wie Gentrifizierung zum Beispiel. Aber sie beleuchten ja auch das Verhältnis dieser Möbelpacker untereinander. Welche Idee für die Erzählung war zuerst da? Was war der Ausgangspunkt?
Es ist ein Charakterdrama in erster Linie. Also der Ausgangspunkt war die Figur, die im Zentrum der Geschichte steht. Und dafür galt es halt, die richtigen Bilder und die richtige Tonalität zu finden. Und da spielt dann auch viel Persönliches mit rein. Also ich bin natürlich zum Glück nicht selber direkt, aber natürlich auch indirekt von der Gentrifizierung betroffen. Nachbarn, Freunde, zum Teil auch Verwandte, die durchleben das alles. Und das hat mich und auch Paul Salisbury, meinen Co-Autoren, sehr aufgewühlt. Ne? Das ist, man empfindet einfach mit den Leuten und spürt diese Ungerechtigkeit, die da passiert. Und ich meine, wir reden in erster Linie von den Einzelschicksalen, dass da Menschen sind, die aus ihren Höhlen mit Gewalt gezerrt werden quasi. Und das löst einfach Ängste aus, die man so nicht vermutet. Also wenn man selber in die Situation kommt, das ist schon wirklich heftig, was da passiert. Ich meine, einem Nachbarn von uns ist es passiert und einer Nachbarin und ich, wir haben uns schon Sorgen um sie gemacht, weil wir gesehen haben, was in diesen 2, 3 Jahren passiert ist, seit es diese Ankündigung der Entmietung gab. Und das war recht erschreckend. Um dem so ein Ventil zu geben oder dem Luft zu machen, hat man natürlich angefangen, darüber zu schreiben. Sich überlegt, wie könnte man das in die Geschichte einbringen? So die Emotionalität und die Kraft, die da drin liegt.
Die Familie, die von der Entmietung betroffen ist, ist Jan mit seiner Frau und seinem kleinen Kind. Sie sind die Letzten in dem ganzen Haus. Was bewegt eigentlich Jan so sehr zu kämpfen? Warum ist Jan quasi der Letzte der Mohikaner in diesem schon entmieteten Haus?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum tut er das? Ich meine, es gibt Menschen, die bleiben, die kämpfen, die wollen das einfach nicht akzeptieren, diese Ungerechtigkeit und dieses Ausgesetztsein, diesen Machtverschiebungen, ne, und wollen kein Spielball sein. Und da geht es um Selbstachtung, um Stolz, um Würde. Da gibt es Menschen, die einfach daran zerbrechen und natürlich früher ausziehen oder nicht früh genug ausgezogen sind. Da geht jeder anders mit um. Und der Jan ist halt ist extrem. Und ab einem gewissen Punkt schadet, fängt man dann an, sich selbst zu schaden damit. Und an dem Punkt steigen wir ein.
Inwieweit ist es bei Jan auch vielleicht so eine persönliche Geschichte, dass er auch seine Familie beschützen möchte?
Ja, ich meine, wenn man es jetzt psychologisch betrachtet oder was die Figurenkonstellation angeht, ich meine, wir haben da sehr konträre Figuren. Also wenn man den Vater betrachtet und den Sohn, ne, der Vater, der jeglichen Konflikt meidet und der Sohn, der jeglichen Konflikt sucht. Ich glaube, das erzählt auch so ein bisschen, in welchen Mustern man drinsteckt und wie dieses Muster vielleicht zustande gekommen ist, gerade bei dieser Figur von Jan, der quasi erfahren hat, wie es ist, verlassen zu werden oder wie es ist, wenn man aufgegeben wurde oder wie es ist, wenn die Familie auseinandergerissen wurde. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann als Kind genau in die entgegengesetzte Richtung geht, nämlich mit aller Kraft versucht, es zusammenzuhalten. Es gibt natürlich auch andere Fälle, aber ich fand dieses konträre Bild einfach ganz, ganz spannend.
Walter ist eben derjenige, der ihn verlassen hat, der abgehauen ist, als Jan 4 war. Und Walter, haben Sie ja eben schon gesagt, ist eigentlich eher so ein introvertierter Mensch, der ja alles mit sich ausmacht, so mehr oder weniger. Welche Herausforderungen hat es beim Drehbuch dargestellt, diese Backstory mitzuerzählen und aber auch diese Persönlichkeit, die ja eher introvertiert ist, quasi dem Zuschauer verständlich zu machen?
Ja, man hat eigentlich eine sehr passive Figur und das ist eigentlich der Killer für jedes Drehbuch, ne? Das ist, oder für einen Film, weil man wünscht sich natürlich immer aktive Figuren, Helden, die irgendwas tun und irgendwas meistern. Und hier hat man halt eine Figur, die total konträr angelegt ist, die eigentlich anstatt zu strahlen eher absorbiert und anstatt etwas zu tun, sich dem entzieht. Und ich fand es immer interessant, den Zuschauer dahin zu bringen, dass er da sitzt und ihm am liebsten ins Gesicht schreien würde, jetzt tu doch mal endlich etwas. Und wenn es dann passiert, ist man geschockt. Ne? Also das ist damit zu spielen, irgendwie mit dieser Ungeduld und mit dieser Energie, die sich da letztendlich aufbaut. Weil es ist wie ein Vulkan, wo man die Erschütterung schon spürt und man sich nur quasi ausmalen kann, was passiert, wenn er ausbricht. Und ja, also bei dieser Figur, was sie auch so spannend macht, ist einfach, wie viel kann man aushalten? Ne? Also wir haben uns immer gedacht, wenn er eine Superkraft hätte, dann ist es die Fähigkeit auszuhalten. Aber wie viel kann jemand aushalten und was passiert, wenn er loslässt? Das Spannungsfeld hat uns einfach gereizt. Ja.
Er ist ja nun auch Möbelpacker und hat eine Menge zu schultern, auch an persönlicher Last. Er sagt einmal, jeder lädt sich seine Last selber auf, jeder muss sie alleine tragen. Wie stark sollte da auch eine gewisse Symbolik sein?
Ja, es ist eine gemachte Symbolik. Ne? Also man spielt ja schon mit Symbolen, aber ich vermeide es eigentlich, mit Symbolen zu erzählen. So, ich glaube, letztendlich Symbole müssen sich in der Geschichte selbst erklären. Ich tue mich schwer mit Filmen, die so ein gewisses Vorwissen voraussetzen, um die Geschichte zu verstehen. Und Symbole haben das oft. Man versteht Symbole nicht, weil man vielleicht nicht so gebildet ist oder weil man nicht aus dem gleichen Kulturkreis kommt oder wie auch immer. Aber uns war es einfach wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die absolut universell ist, die man in Amerika versteht, die man auch in Asien versteht. Und natürlich spielen wir mit dieser mythologischen Figur Atlas, aber das ist quasi eigentlich nur ein Ausgangspunkt. So, man muss diese mythologische Figur nicht kennen, um den Film zu verstehen. Mhm. Also so viel zu Symbolen. Also wenn wir schon bei Mythen sind, ne, es ist, ich finde halt, dass das ist auch irgendwo, man orientiert sich an diesen alten Mythen, wenn man Geschichten erzählt, weil sie letztendlich einem Versprechen machen, die Welt irgendwie für sich zu ordnen oder zu verstehen. Ne, deswegen funktionieren ja Mythen so gut, weil sie einem so wie so eine Art, so einen Fahrplan fürs Leben geben. Deswegen haben wir uns auch für diese klassische Form der Erzählung entschieden.
Passt es dann auch dazu, dass häufiger mal die Frage auftaucht, ob Walter ein guter Mensch ist? Er tut böse Sachen. Aber ist das auch so eine Frage, kann man auch gut sein, selbst wenn man Böses tut?
Ja, das ist die Frage, die der Film stellt. Ich meine, das impliziert es ja schon. Ich meine, man hat einen Menschen, der versucht, etwas Gutes zu tun, aber dabei Böses tut. Ich meine, es ist eine Figur, die einem sich sehr langsam erschließt, ne? Die eigentlich sehr verschlossen ist. Aber ich glaube, dass in jedem eigentlich etwas Gutes steckt, auch wenn es sehr, sehr verschütt gegangen ist oder wenn es sehr tief in einem verborgen ist, dass jeder eigentlich von sich auch glaubt, dass er gut ist. Ich glaube nicht, dass irgendein Krimineller oder ein Mörder oder sonst was von sich eigentlich glaubt, dass er schlecht ist oder dass er kein guter Mensch ist. Ne? Jeder legt sich seine Welt so zurecht, wie er sie braucht zum Überleben. Keiner glaubt von sich, dass er böse ist. Vielleicht gut, es gibt vielleicht Ausnahmen, aber generell glaube ich, dass man ja einen guten Kern hat.
Ich fand auch die Beziehung der Männer untereinander interessant, wie sie die dargestellt haben. Also die sitzen da einmal im Kreise trinken, wirken so ein bisschen abgeklärt, auch ein bisschen resigniert, aber irgendwie doch frohen Mutes. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo man merkt, unter der Oberfläche schlummert ganz viel Gewalt. Woher kommt die? Was ist das Verhältnis der Figuren zur Gewalt?
Also ich muss jetzt mal von mir anfangen. Ich interessiere mich für Gewalt oder der Zuschauer interessiert sich auch für Gewalt. Ich meine, warum guckt man sich so Filme an? Ich glaube letztendlich, weil man Angst vor Gewalt hat. Ne? Und das macht es so faszinierend, dem dann in dieser fiktiven Form zu begegnen. Und ich finde es halt auch interessant, Gewalt nicht so zu exponieren oder so klar zu zeigen. Ja, weil es schwer ist, Gewalt nicht zu stilisieren. Ne? Weil Gewalt kann so was Banales und Hässliches, ne? Es ist banal und hässlich letztendlich. Und der Versuch war es hier halt, einen anderen Zugang bildlich zur Gewalt zu finden. Und es geht viel mehr um das davor und das danach. Und was die Figuren angeht, ich meine, Walter ist, also die Hauptfigur ist jemand, der Gewalt vollkommen aus dem Weg geht. Ne? Der ist am einen Ende des Spektrums und dann gibt es halt eine andere Figur, die hier auftaucht, die Gewalt sucht und in ihr badet oder Gewalt quasi als Mittel nimmt, um durchs Leben zu gehen. Und es ist doch interessant, was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen.
Sie meinen wahrscheinlich Musa, der auch irgendwie zu der Truppe stößt, der zu einem arabischen Clan gehört und man bekommt mit, ein arabischer Clan steckt auch irgendwie hinter dieser Entmietung. Es gab den Vorwurf, habe ich gelesen, am Anfang des Projektes, als sie den Film gestartet haben, da stecke Rassismus im Buch, weil sie den kriminellen Araber nicht auffangen und somit Gefahr laufen, da eine Randgruppe zu stigmatisieren. Wie sind sie mit dem Vorwurf umgegangen? Musa ist auch im fertigen Film, bleibt er ja so der gewalttätige Antagonist.
Ja, ich finde einerseits ist schon mal die Frage, wenn man so argumentiert, ist nicht das irgendwo rassistisch? Ne? Ich meine, ich mache einfach keinen Unterschied zwischen Deutschen und Nichtdeutschen. Da gebe ich einfach nichts drauf. Ich weigere mich, da so eine Art Pseudo-Political Correctness reinzubringen. Das hat vielleicht in politischen Debatten zu suchen, aber nicht in meinem Film. Da hat es nichts zu suchen. Meine Mutter kommt aus dem Iran. Ich habe dort Jahre gelebt. Ich kenne die Kultur. Ich liebe die Menschen. Überhaupt, ich baue keine Figuren in meinen Film, die ich nicht leiden kann oder an denen ich nichts Menschliches finde. Deswegen kann ich dem einfach nur begegnen, indem ich sage, schaut euch den Film an und ihr werdet keine Abziehbilder sehen, sondern Menschen. Ja, ich meine, das ist meine Antwort drauf.
Das hat sie aber auch ein bisschen geärgert, oder? Ich höre so ein bisschen Ärger in ihrer Stimme.
Ja, weil ich finde es einfach so eine eingeschränkte Sichtweise darauf. Warum kann man nicht eine Realität zeigen, wie sie ist? Und muss es dann irgendwie weichspülen durch ein Gegenbeispiel innerhalb dieses filmischen Kosmos. Ne? Sondern genau das ist es doch, wenn man sich quasi, man zwingt sich ja zu so einer Art Zensur, aus einer Angst heraus instrumentalisiert zu werden oder dass man irgendwie Randgruppen stigmatisiert. Das ist der falsche Ansatz. So, wenn man sich selbst schon beschneidet aus einer Angst heraus. Und über Angst ist sowieso ein Problem. Und ich will einfach Filme machen oder Geschichten erzählen und ganz frei sein in dem. Und ich bin froh, dass wir es so durchbekommen haben, dass wir da einfach ganz frei sein mit sein konnten und Menschen zeigen konnten und nicht irgendwie sie in irgendwelche Schubladen stecken mussten.
Das sagt also David Navrat, der Regisseur von Atlas, dem Kinodebüt, das am Donnerstag ins Kino kommt und das auch zweimal für den Deutschen Filmpreis nominiert ist für die Lola.